Jetzt lese ich euch Lukas 10, die Verse 1 bis 9 und 16 bis 20. Die Aussendung der 70 Jünger. Danach wählte der Herr 70 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf sein Feld zu schicken. Geht, ich sende euch wie die Lämmer unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen und haltet euch unterwegs nicht auf, um Leute zu begrüßen. Wenn ihr in ein Haus kommt, sagt zuerst: Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, wird euer Friede auf ihm ruhen. Andernfalls wird der Friede zu euch zurückkehren. Wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch dort aufnehmen, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die da sind, und sagt den Leuten: Jetzt ist Gottes Herrschaft schon ganz nah bei euch. Wer auf euch hört, der hört auf mich. Wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Doch wer mich ablehnt, lehnt auch den ab, der mich gesandt hat. Die 70 kehrten voll Freude zurück. Herr, sagten sie, selbst die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Jesus sagte zu ihnen: Ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Aber freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
Danke, Antonia. Schön, wenn die Jungen mit den Alten Gottesdienst gestalten. Ich muss mein Tablet noch etwas richten. Ich gebe zu, ein Auslaufmodell, so wie ich auch. Wir wollen heute mit 70 Jüngern unterwegs sein. Auch eine Art 1000-Ellen-Reise vielleicht. Ich denke, es waren mehr als 10.000 Schritte, die die Jünger unterwegs waren. Ich habe eine Geschichte gesucht, in der von großer Freude erzählt wird. Freude aus der Dankbarkeit. Ist noch irgendwas? Gefällt mir noch nicht hier. Bös? Ja, ich wollte etwas tun gegen die Traurigkeit in dieser Pandemie und nun auch in der Flutkatastrophe. Das ist schwer. Ich habe diese Geschichte gefunden, in der Jesus am Ende in Jubel ausbricht. Jubel, nicht wie bei der Fußball-Europameisterschaft, da ist uns ja das Jubeln vergangen. Ich freue mich auch mit den Italienern. Die Geschichte von der Sendung der 70 Jünger steht in einem besonderen Zusammenhang. Was berichtet Lukas, der in seinem Evangelium alles sorgfältig erforscht und in guter Ordnung niedergeschrieben hat? So steht es am Anfang dieses Evangeliums. Was geschieht unmittelbar vor dieser Aussendung der 70 Azubis? Lasst euch nicht irritieren, wenn in eurer Bibel von 72 Jüngern die Rede ist. Da sind sich die Übersetzer nicht einig. 6 mal 12 ist 72, auch eine schöne Zahl. 6 von 12 Übersetzern schreiben 70. Ich bleibe bei den 70. Interessant und wichtiger ist aber die Vorgeschichte wegen ihrer Kontraste. In Lukas 9 steht: Von den drei Jüngern, die Jesus in seiner Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung sehen. Danach sagt Jesus seinen Tod voraus. Was für ein Kontrast. Dann streiten sich die Jünger, wer der Größte ist. Das passt überhaupt nicht. Und als die Zeit näher kam, dass Jesus in den Himmel aufgenommen werden sollte, entschloss er sich, nach Jerusalem zu gehen. Steht im Vers 51, Kapitel 9. Auf dem Weg erklärt er den Preis der Nachfolge. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, den kann Gott nicht gebrauchen. Der taugt nicht für das Reich Gottes. Jesus und seine Jünger, das ist schon eine besondere Geschichte. Das ist nicht langweilig, das ist herausfordernd, das ist anspruchsvoll. Da gibt es immer wieder Neues. Dann folgt unsere Geschichte. Die erste Folie bitte. Jesus sendet 70 Jünger. Am Anfang von Kapitel 9 wird auch schon von einer Sendung, nämlich der 12 Apostel, gesprochen. Da war Jesus in Galiläa unterwegs. Der Auftrag und die Anweisung sind nahezu identisch. Ich lese in Kapitel 9 ab Vers 2. Ich will nicht. Er sandte sie aus mit dem Auftrag, die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Nehmt nichts mit auf den Weg, sagte er zu ihnen. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot und kein Geld. Auch soll keiner zwei Hemden bei sich haben. Die Jünger machten sich auf den Weg und zogen von Dorf zu Dorf. Überall verkündeten sie die Botschaft vom Reich Gottes und heilten die Kranken. Jesus ist unterwegs, ein Wanderprediger und Lehrer, hebräisch Rabbi, ein Meister in alttestamentlichen Schriften und in Gottes Barmherzigkeit. Griechisch heißt das Theo Eleos. Dieses Wort gefällt mir, Theo Eleos. Jesus hatte ein Herz für die Armen. Er war wie Johannes der Täufer, einer, der zur Umkehr rief, tut Buße, denn Gottes Reich, seine Herrschaft ist nahe. Aber er war noch mehr. Seine Taten waren außergewöhnlich. Er sprach mit Vollmacht. Er predigte und dozierte nicht über die Köpfe hinweg. Wer es nicht kapiert, ist selber schuld. Die Schüler und Studenten kennen das vielleicht. Er veranstaltet auch keine Wunderpartys, seht, was ich kann. Er praktiziert Gottes Liebe und Barmherzigkeit, Theo Eleos. Ganz demütig und ganz persönlich. Er hatte nicht nur Verehrer und Nachfolger, also Fans und Follower, er hatte auch Neider und Feinde. Er hatte eine Passion. Der Menschensohn wird viel leiden müssen. Die führenden Priester werden ihn aburteilen. Man wird ihn töten. Doch am dritten Tag wird er auferstehen. Steht schon im 9. Kapitel im Lukas-Evangelium. Das hat er aber damals nur vertraulich seinen Jüngern gesagt und anvertraut. Jesus ist auch ein Multiplikator, das kennen wir heute. Er befähigt seine Schüler, das Gehörte weiterzusagen und somit noch effektiver zu sein, dass noch Größere ihn hören und verstehen können. Er sendet seine 12 Jünger und später eben weitere 70 Männer in die Städte und Dörfer. 35 Zweierteams. Warum nicht Einzelkämpfer? Warum keine Solisten? Oder größere Mannschaften. Es liegt ein besonderer Segen in der Zweierbruder- oder auch Schwesternschaft. Das sehen wir bei Mose und Aaron, bei Deborah und Barak, bei Petrus und Johannes, bei Paulus und Silas und noch anderen. Zu Petrus und Johannes erlaubt mir einen kleinen Exkurs. Das hat mich verwundert, was für ein Gespann, die passen doch überhaupt nicht zusammen, so wie ich Petrus und Johannes in der Bibel kennengelernt habe. Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag, geht und bereitet das Passamahl vor. Da hören wir das erste Mal davon. Jesus hat sie zusammengestellt und da müssen sie sich einig werden über die Sitzordnung und vielleicht auch die Speisekarte, nein, ich glaube, das war festgelegt. Zweitens, nach Pfingsten wird das schon interessanter oder noch deutlicher. passte das vielleicht schon besser. Petrus und Johannes gehen in den Tempel hinauf, um zu beten, lesen wir in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Und dann heilen sie einen Gelähmten und müssen die Folgen gemeinsam ertragen, sich dafür rechtfertigen, dass dieser Gelähmte plötzlich rumspringt. Noch einmal in Apostelgeschichte 8, Vers 14 steht, die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatten. Deshalb schickten sie Petrus und Johannes dahin nach Samaria, dorthin, wo keiner hin wollte. Ich denke, dass Jesus die Zweierteams eingeteilt und berufen hat, und die mussten sich zusammenraufen und sind vielleicht über sich hinausgewachsen, weil sie sich gegenseitig angespornt haben. Es gibt auch gesunde Rivalität. Haben Sie einen Gebetspartner, einen Dienst- oder Lebenspartner, einen, mit dem Sie gemeinsam unterwegs und gemeinsam zu Gott und vor Gott treten können? Einen Kompagnon, sagte man früher. Zwei sind besser als einer, steht auch in der Bibel im Buch Kohelet im Alten Testament, dem Buch Prediger, Kapitel 4, Vers 9. Zwei sind besser als einer. Erstens die Situation. Jesus spricht von der Ernte. Wahrscheinlich sah er die reifen Kornfelder, so wie wir sie heute auch sehen können. In der Ernte vereinen sich harte, mühevolle Arbeit und große Freude. Freude über den Ertrag. Ich weiß noch, wie gern ich als Schüler bei der Kartoffelernte auf dem Acker unterwegs war. Die Erdbeer- oder Kirschernte hat mir mehr Spaß gemacht. Wer kennt heute noch die Mühen und ja, die Anstrengungen einer Getreideernte damals? Garben binden, Puppen aufstellen, Erntewagen beladen, Ähren dreschen, Körner in Säcke füllen. Was würde Jesus heute sagen? Ja, die Ernte ist reif, sagt er. Geht hin. Wer lässt sich senden, ist dann die nächste Frage. Nach Moldawien, nach Vietnam oder in die Uckermark, meinetwegen auch nach Sachsen, wo ich herstamme. Jesus sucht Leute, Erntehelfer. Die Ernte ist groß in der weiten Welt. Jesu Auftrag lautet, geht hin, macht euch an die Arbeit, bringt die gute Nachricht unter die Leute. Siehe, ich bin bei euch, sagt er später. Der Auftrag, das Mandat. Jesus sendet seine Schüler wie Schafe, wie Lämmer unter die Wölfe. Das mag schockieren. Was ist denn das für eine Motivation? Sie wollen doch kein Himmelfahrtskommando sein. In Deutschland leben ausgehend von der Lausitz inzwischen 128 Wolfsrudel. Diese besonderen Raubtiere sind wieder heimisch geworden. Wie schön. Manchen Schäfer graut es davor. Wölfe fressen Schafe, wenn sie hungrig sind und welche riechen oder blöken hören. Jesus will sagen, es kann für euch gefährlich werden. Später sagt er, haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Als wehrlose, friedliche Schafe inmitten von wehrhaften, gefährlichen Wölfen, das ist eine Zumutung, aber von Gott gewollt. Und das ist ein sprichwörtlicher Vergleich. Jesus sagt nicht, ihr seid blöde Schafe, macht euch mal auf, sondern ich sende euch wie Schafe. Außerdem sind Schafe nicht blöd, nur folgsam. Jesus liefert uns nicht seinen Feinden aus. Er kann uns bewahren in Gefahren. Hier und heute geht es auch nicht nur um äußere Feinde, sondern auch und besonders um geistliche Kämpfe gegen Mächte und Gewalte, gegen die Mächte der Bosheit, gegen Dämonen. Es geht um Anfechtung und Verführung zum Bösen, zur Sünde in der unsichtbaren Welt. Da toben Kämpfe, toben auch Stürme. Der Herr kennt die Seinen, ist ein Trostlied von Guido Gröger. Unsere Sicherheit liegt in Jesu Worten. Ich sende euch, sagt Jesus. Das soll genügen. Wir haben einen starken Fürsprecher. Wir haben Rückenwind. Wir haben einen Anwalt. Er traut uns diesen anspruchsvollen Job. Oder wir sagen besser diesen Dienst zu. Wir lieben doch die Herausforderung. In Klammern Fragezeichen. Die Einweisung, Briefing, sagen wir heute. Jesus gibt seinen Boten eine Dienstanweisung mit. Keinen Wanderstab, keine Vorratstasche, kein Brot, kein Geld, auch keine zwei Hemden, keinen Geldbeutel und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf, sagt er. Das finde ich lustig. Damit Verlaub irgendwie zum Lachen. Ist ja toll, so ohne Ballast, mit leichtem Gepäck, ohne Wanderrucksack oder Kraxe oder Handtasche. Nicht mal die unverzichtbaren Walking-Stöcke durften sie mitnehmen. Wie soll man so vorwärts kommen? Auch ihre Smartphones und Ohrhörer mussten sie abgeben. Barfuß im heißen Sand und auch im Regen. Keine Visa und Scheckkarte, nicht mal einen Euro für den Einkaufswagen durften sie mitnehmen. Entschuldigt, aber das kann ich mir schwer vorstellen. Ich sehe Jesus hier auch nicht mit erhobenem Zeigefinger, eher vielleicht mit einem Augenzwinkern. Zeigt her eure Hosentaschen, zwei Taschentücher, das ist eins zu viel, hat er nicht gemeint. Eins ist klar, sie sollten unbeschwert unterwegs sein, aber nicht unabhängig. Sie sollten bei Bedarf Hilfe annehmen und suchen. Er wollte ihnen keine Reiseantritts- und Rücktrittsversicherung geben, keinen Koffer mit Reiseutensilien und Überlebenspaket. Es gab ein dreifaches Reisegebot. Erstens Verzicht und Armut. Verzicht auf Wohlstand und Reichtum. Zweitens Gott Vertrauen statt Selbstsicherheit. Drittens Abhängigkeit von der Gunst anderer statt Unabhängigkeit. Noch ein Wort zu dem nicht grüßen sollen, das fand ich schon eigenartig. Es soll die Eile, die Wichtigkeit des Auftrags unterstreichen. Wir finden eine Parallele in 2. Könige 4. Da wird Gehasi, der Diener des Propheten Elisha, mit diesen Worten zu einem Auftrag gesandt, bei dem es um Leben und Tod geht. So dürfen wir das sehen. Zudem ist die orientalische Begrüßung sehr zeitraubend mit Umarmung und Küsschen, Erkundigungen und Wünschen. Da kann man leicht den Anschluss verlieren. Bei dringenden Aufträgen durfte man also den Gruß verweigern, ohne unhöflich zu sein. Heute herrschen ganz andere Begrüßungssitten oder Unsitten. Hi. Die Botschaft, die Message. Ihre Botschaft ist einfach und verständlich. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Das sollten sie unabhängig vom Erfolg allen sagen. Die Botschaft von der Versöhnung mit Gott stößt heute zumeist auf Desinteresse. Keine Zeit für Gedanken an die Ewigkeit. Dennoch wollen wir nicht müde werden, zu bitten und zu verkünden, lasst euch versöhnen mit Gott. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet, steht 2. Korinther 5. Was ist das für eine Freude im Himmel, wenn einer oder eine umkehren und sagen, Ich will wieder heim. Will wieder heim und zu meinem Vater gehen. Am letzten Sonntag hing hier das schöne Bild von Rembrandt und der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Jesus ist nur ein Gebet von uns entfernt. Er ist immer da. Wir dürfen zu ihm kommen. Das waren die Worte des ehemaligen Fußballstars Kakao, gesprochen 2011 bei Jesus House in der Stuttgarter Porsche Arena. Jesus wartet, wartet auf dich und mich, auf jeden von uns. Dann ist von Ablehnung die Rede. Jesus erwähnt auch diese Möglichkeit, dass der Friedenswunsch und damit der Segen nicht gewollt sind. Mit Verweigerung und Ablehnung haben wir es auch zu tun. Das soll uns aber nicht zum Nachteil sein. Der Friede, der Segen wird zu euch zurückkehren, sagt Jesus. Wie schön, er geht nicht verloren, so wie in der Physik. Beim Energieerhaltungssatz, Energie geht nicht verloren, man kann sie nicht vernichten, nur verschwenden. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, der Potsdamer Universalgelehrte, hat ihn 1847 formuliert. In einem abgeschlossenen System ist die Summe aller Energien konstant. Die Gesamtenergie bleibt erhalten. Simpel. Wir wollen dennoch sparsam sein und unsere Kräfte effektiv verwenden und nicht verschwenden. Segen kehrt zurück, wenn er keinen Empfänger findet. Es kann auch eine ganze Stadt ihre Tore bildlich gesprochen verschließen, wenn der Bürgermeister Evangelisationsverbot erteilt oder wenn man Jesus für einen Sektierer hält. Dann soll nicht einmal der Staub an den Füßen der Jünger hängen bleiben. Sie müssen sich nicht grämen oder ärgern. Sie verkünden das Reich Gottes und verschweigen nicht das Gericht Gottes. Es geht nicht um ihre Ehre, es geht um Gottes Ehre. Jeder hat die Freiheit, Ja zu sagen oder Nein. Jesus sagt im Vers 16, wer auf euch hört, hört auf mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat. Kommen wir zum freudigen Echo, dem Feedback. Die Jünger kommen zurück. Jesus hat ihnen eine Frist gesetzt, steht nicht da, aber ist ja logisch, einen Treffpunkt vereinbart. Die Mission hat Freude gemacht. Sicher war es nicht nur immer leicht, eitel Sonnenschein und Highlife, aber sie haben die Kraft Gottes erlebt. Ihr Praktikum war von Erfolg gekrönt. Die Dämonen sind uns untertan, jubeln sie. Jesu Reaktion finde ich wieder humorvoll. Ja, übertreibt mal nicht. Er sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Satan war noch nicht abgeschossen. Jesus' Sieg am Kreuz war noch nicht vollbracht. Und auch heute ist er noch da, der Widersacher, der altböse Feind, wie ihn Luther bezeichnet. Freut euch nicht so sehr, dass euch die Dämonen gehorchen müssen. Freut euch vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das ist Grund zur Freude. Und ich frage, weißt du das? Wissen sie das? Die Namen im Himmel, mein Name aufgeschrieben ist. Im Himmel gibt es ein Buch des Lebens. Ein Account des Lebens, würden wir vielleicht heute sagen. Wer liest schon noch Bücher? Glücklich, wer darüber darin aufgeschrieben ist. Jesus kennt meinen und deinen Namen. Kommen wir zum Jubel, zum Höhepunkt, zum Finale unserer Geschichte. Ich lese die Verse 21 bis 23 im Kapitel 10. In derselben Stunde wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und rief, Vater, Du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles vor Klugen und Gelehrten verborgen und des Unwissenden offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Dann wandte sich Jesus wieder seinen Jüngern zu und sagte, glücklich zu preisen sind die, die sehen, was ihr seht. Jesus bricht in Jubel aus. Wann hat man davon je gehört und gelesen, dass Jesus weinte über Jerusalem und über seinen verstorbenen Freund Lazarus, dass Jesus zornig wurde über die Geschäfte im Tempel, das ist mir bekannt. Er konnte also durchaus Gefühle zeigen, von wegen ein Junge oder Mann weint nicht. Aber dass Jesus in begeisterten Jubel ausbrach, das hat mich überrascht. Noch einmal in Vers 21 in einer anderen Übersetzung. Er jubelte vor Freude im Heiligen Geist. Oder in der alten Schlatter-Übersetzung, er frohlockte im Geist. Ist Jesus denn ein Charismatiker? Freude muss doch von innen kommen und auch dort bleiben. Das Leben ist doch ernst und mancher heißt auch so. Die Frommen gehen doch zum Lachen in den Keller. Wir wollen doch keinen Spaß haben in dieser Spaßgesellschaft. Ist doch Schluss mit lustig. Unsere Gesellschaft scheint gerade nicht so spaßig zu sein. Was wir an Nachrichten präsentiert bekommen, ist doch bestürzend, ist doch zum Heulen. Es ist schwer, aber wir dürfen als Christen einen Trend setzen gegen den Jammerstrom. Wir verkünden ein Hoch auf die Freude und ein Ja zum Jubel. Wir haben eine Freudenbotschaft. Jesus jubelt im Heiligen Geist und wir können es auch. Außerdem frohlocken gibt es im Deutschen noch ein schönes Wort, das aus der Mode gekommen ist. Jauchzen. Jauchzet, frohlocket, kommt, preiset die Tage. Das sollte auch heute noch jeder einmal gehört haben. Auch die jüngeren Leute, das ist der Auftakt zum Weihnachtsoratorium, aber das kann man auch zu anderen Jahreszeiten hören von Johann Sebastian Bach. Jauchzet, frohlocket, aufpreiset die Tage. Kommt, lasst uns den Herrn Lob singen und jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. So beginnt Psalm 95 in der Luther-Übersetzung. Die Psalmdichter, einige oder Übersetzer verwenden dieses Wort. Wir begrüßen ihn mit Freudengeschrei, heißt es im heutigen Deutsch der Gute-Nachricht-Bibel. Oder wir wollen Gott einen fetten Applaus geben, steht in der Volksbibel. Das ist nicht unbedingt meine Sprache. Dann will ich doch lieber jauchzen und frohlocken. Worüber jubelt Jesus? Was weckt in ihm Begeisterung und überschäumende Freude? Dass Gott die Wahrheit vor denen verbirgt, die sich selbst für so klug und weise halten und dass er sie stattdessen denen mitteilt und enthüllt, die ein kindliches Gemüt haben. Hier finde ich diese Neues Leben Übersetzung so schön. Nochmal, er freut sich, dass Gott die Wahrheit vor denen verbirgt, die sich selbst für so klug und weise halten. Und dass er sie stattdessen denen enthüllt, die ein kindliches Gemüt haben. Wohl dem, der ein kindliches Gemüt hat. Vielleicht auch noch, wenn man ein alter Mann wie ich ist. Die Intellektuellen, die Gelehrten, die Philosophen und Wissenschaftler haben es schwer, wenn sie die Wahrheit über Gott erkennen wollen. Selig sind die geistig Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich, hatte Jesus schon in seiner Bergpredigt gesagt. Wohl denen, die erkennen, dass sie Gott brauchen, ist eine freiere Übersetzung. Das ist das Problem unserer Postmoderne. Wir meinen, dass wir Gott nicht brauchen. Wir wollen frei und ungebunden sein und alles alleine schaffen. Manchmal wie kleine Kinder. Wir wollen nicht zu Dank verpflichtet sein. Wir wollen das Lob für uns haben. Wir jubeln den Großen des Sports und der Unterhaltung zu. Ich bin der Herr. Das ist mein Name. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götzen, lässt Gott durch Jesaja ausrichten. Das sollte wieder gelehrt werden in den Schulen und Universitäten, die Freude an Gott, dem Herrn, und die Ehrfurcht vor ihm und dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus, dem Herrn. Das könnte uns gut tun. Der Jubel über Jesus' Sieg am Kreuz und unsere Erlösung soll in den Kirchen und Gemeindehäusern nicht verstummen, ist eigentlich selbstverständlich. Aber nicht nur dort, auch in den Dörfern und Städten, in den Geschäftsstraßen und auf den Marktplätzen darf es zu hören sein. Ich habe vor ein paar Jahren den Flashmob der Bibelschüler in Bonn gesehen, als sie sangen, ja, ich glaube an Gott, den Vater. Dieses schöne Lied, das hat mich beeindruckt. Das sollte öfters passieren. Wir singen gerne hier bei uns, so groß ist der Herr, nur er verdient das Lob. Sing mit mir, so groß ist der Herr. Oder den Klassiker, großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke. Von Freude an Gottes Wort sprechen die Psalmen. Bekannt ist der Vers, dass ich mich freue, wie einer, der einen Hauptgewinn hat, wie einer, der eine große Beute findet, so freue ich mich über Gottes Wort. Das will ich posten und ausstrahlen. Noch einmal Vers 24. Denn Jesus sagte seinen Nachfolgern, viele Propheten und Könige hätten gern gesehen, was ihr seht, nämlich Jesus. Sie haben ihn nicht gesehen. Sie hätten gern gehört, was ihr hört, nämlich das volle Evangelium, und haben es nicht gehört. Jesus hatte Grund zum Jubeln. Die jubelnde, frohlockende Freude im Heiligen Geist darüber, dass sich Menschen für Jesus entscheiden und auf seinen Namen taufen lassen, das soll auch unter uns gehört werden. Die Freude darüber, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind, wo sie niemand auslöschen kann, die soll mich auch an trüben Tagen nicht verlassen. Die Dankbarkeit dafür, dass wir die Bibel und unzählige christliche Bücher, vielfältigste geistliche Musik, mindestens 3 deutschsprachige christliche Rundfunk- und Fernsehzentralen haben. Und wer will, kann ja auch einen Gottesdienst in Chicago miterleben. Das ist noch viel mehr, als die Jünger vor 2000 Jahren an Livestream zur Verfügung hatten. Mancher wäre trotzdem gerne vor 2000 Jahren mit Jesus unterwegs gewesen, direkt an Jesu Seite gewesen. Ich lebe heute und gerne hier. Ich freue mich im Herrn, dass ich sehe, was ich sehe. Aufmerksame Gesichter und Augenpaare. Leider sind die Gesichter etwas verdeckt. Hoffentlich wird das bald wieder anders. Das wäre so wichtig. Ja, ich habe immer etwas Probleme, in das Objektiv zu schauen. Dann fühle ich mich beobachtet und das ängstigt mich. Aber auch die, die uns zugeschaltet sind, grüße ich damit und freue mich daran und an ihnen, dass sie dabei sind. Und ich hoffe, es sind nicht nur die Augen dabei, es sind auch die Herzen dabei, dass sie erreicht werden, dass sie offen sind für Jesus und seine Herrlichkeit. Jesus sagt auch uns, glückselig die Augen, die sehen, was ihr seht. Auch eure Augen sind gesegnet, weil sie sehen, was ihr seht. Und ich darf ergänzen, gesegnet die Ohren, die Gottes Wort hören. Sie hören, was ihr hört. Ich will mit einer Liedstrophe von Peter Strauch schließen. Drum lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiten, bald wirst du sehen, das Fest beginnt. Auch du bist eingeladen. Dann heilt Gott allen Schaden. Ein neues Lied singt.